Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir berichten heute über KI als Poeten, einen Roboter als Putzhilfe und neue Erkenntnisse über die Rückseite des Mondes. Zu all dem begrüßt sie Magdalena Schmude. Herzlich willkommen. In Forschung aktuell zitieren wir eher selten Gedichte, aber diesmal muss es sein. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Das ist Wanderers Nachtlied von Goethe, eines seiner berühmtesten Gedichte und ein Meisterwerk des menschlichen Geistes, wie viele finden, weil Goethe in wenigen Worten tröstliches Naturerleben mit der eigenen Sterblichkeit verbindet. Aber braucht es in Zeiten von künstlicher Intelligenz überhaupt noch Menschen für diese Art von Poesie? Nicht unbedingt, scheint zumindest eine Studie nahezulegen, die gerade in der Fachzeitschrift Scientific Reports erschienen ist. Volkert Wildermuth hat sich damit beschäftigt.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel, hell und klar.
So beginnt das Abendlied von Matthias Claudius, das meistgedruckte deutsche Gedicht. Es spricht die Menschen offenbar an. Und wie ist es mit?
Es weht der Abendwind so lind. Er streicht über das Feld, wo goldene Ähren sanft sich biegen und Frieden in uns hält.
Auch nicht schlecht, aber das habe ich ChatGPT gerade im Stil von Claudius schreiben lassen. Die künstliche Intelligenz wird immer besser, aber kann sie menschlichen Poeten das Wasser reichen, fragte sich Brian Porter von der Universität Pittsburgh und hat ChatGPT Gedichte im Stil von 10 berühmten englischsprachigen Poeten verfassen lassen, vom mittelalterlichen Chaucer über Shakespeare bis hin zur zeitgenössischen Dichterin Dorothea Alaska. In einer Online-Befragung sollten mehr als 1600 Personen versuchen, die echten Gedichte von den Computerversionen zu unterscheiden.
Es ist schwieriger, als wir erwartet hätten. Ich selbst hatte Probleme. Die Teilnehmer lagen zu 46% richtig, etwas schlechter, als wenn sie zufällig geraten hätten. Das heißt, sie können nicht zwischen KI und menschlichen Gedichten unterscheiden.
Und es kommt noch schlimmer. Von den Top 5 der menschlich klingenden Gedichte stammen die ersten 4 tatsächlich von einer KI. Nur Allen Ginsberg hat es auf die Liste geschafft. Umgekehrt, die 5 Gedichte, die die meisten einer KI zugeschrieben hatten, wurden alle von Menschen verfasst. Am künstlichsten klang This is a Boston Evening Transcript von T.S. Eliot.
Über 62% dachten, es stammt von einer KI. Ich selbst bin kein Poesieexperte, aber ich verstehe gar nicht, worum es in dem Gedicht geht. Das erklärt vielleicht, weshalb es die Leute der KI zuschreiben.
In einer zweiten Runde gaben fast 700 Personen eine detailliertere Bewertung der Gedichte ab. Brian Porter zitiert eine der Antworten.
Das Gedicht dreht sich um Liebe, Verlust, Herzschmerz. Das sind menschliche Emotionen. Nur Menschen können lieben. KIs fühlen nichts und können das nicht vorspiegeln.
AI doesn't feel emotions and it wouldn't pretend to.
KI-Gedichte werden nicht nur als emotionale eingeschätzt, sie wirken auch leichter verständlich. Genau deshalb klingen sie so menschlich. Das Gedicht mit den höchsten Bewertungen hat ChatGPT im Stil von Walt Whitman geschrieben.
Es beschreibt, wie eindrucksvoll und cool die Natur ist. Dieses Gedicht hat den Leuten am besten gefallen. Es ist positiv, es vermittelt ein gutes Gefühl, es macht Spaß. Es klingt nicht so, als hätte es ein Kind schreiben können. Es gibt Reime, Struktur, aber nicht so viel, dass es unverständlich wirkt.
Emotion und Verständlichkeit. Genau diese Eigenschaften lassen das KI-Gedicht menschlich klingen, menschlicher als viele Gedichte von echten Poeten. Deren Werke wirken manchmal wie Knobelaufgaben, müssen entschlüsselt werden. Eine Anstrengung, die offenbar für viele nicht lohnend ist. Die sind mit KI-Gedichten genauso zufrieden, zumal der Computer aus den Trainingsdaten durchaus so etwas wie durchschnittliche Lebensweisheiten extrahieren kann. Noch einmal ChatGPT nach Matthias Claudius.
Oft frage ich mich, was kommen mag, was hinter uns noch ruht. Der Wind, er trägt die Antwort leis. Vertrau, der Weg ist gut.
Von KI geschriebene Gedichte sind beliebter als die von menschlichen Poeten. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Anfang Juni ist die chinesische Raumsonde Chang'e 6 auf der Rückseite des Mondes gelandet. Dort hat sie 2 Kilo Gestein eingesammelt und anschließend zur Erde zurückgebracht. 2 Forschungsteams haben die Proben untersucht und berichten in den aktuellen Ausgaben der Fachzeitschriften Nature und Science von ihren Analysen. Unser Raumfahrtexperte Dirk Lorenzen hat die Mission verfolgt und die Fachartikel gelesen. Dirk, was verraten die Materialproben denn über den Mond oder besser gesagt über seine erdabgewandte Seite?
Offenbar hat es dort eben deutlich länger als gedacht aktive Vulkane gegeben. Das überrascht die Fachleute ein bisschen. Die Raumsonde hatte da ja vulkanisches Gestein auf dem Mond eingesammelt. Und diese beiden Teams haben dann eben sich vor allem für das Alter dieses Gesteins interessiert. Also wann die Lava aus dem Mondinneren herausgeschleudert wurde und dann erstarrt ist zu Gestein. Und manche der zur Erde gebrachten Körnchen, die sind gut 4 Milliarden Jahre alt. Die meisten aber nur 2,8 Milliarden Jahre. Das heißt, jetzt staunt man, dass es über eine so lange Zeit dort Vulkane gegeben hat. Bisher dachte man eigentlich, diese Periode sei viel schneller vorbei gewesen.
Wie haben die Wissenschaftler denn das Alter des Materials genau bestimmt?
Dazu nutzt man so praktisch natürliche Stoppuhren, kann man sagen. Man guckt sich da bestimmte chemische Elemente an. Hier vor allem, da ist ein radioaktives Bleiisotop. Dieses Blei zerfällt im Laufe der Zeit. Und jetzt guckt man einfach an in diesen Körnchen, wie viel vom radioaktiven Blei ist da noch drin und wie groß ist die Menge der Zerfallsprodukte. Und wenn man das beides bestimmt, dann kann man eben wirklich das Alter da berechnen. Und diese Stoppuhren, nennen wir sie ruhig mal so, zeigen dann eben, dass auf der Mondrückseite eben offensichtlich länger dort eine vulkanische Aktivität vorgeherrscht hat als auf der Vorderseite. Da war diese recht späte Phase, vorerst etwa 2,8 Milliarden Jahren, wohl nicht so ausgeprägt. Nun hat man Chang'e 6 gezielt in so einem riesigen Einschlagsbecken landen lassen. Da ist die Mondkruste recht dünn und daher könnte das dazu beigetragen haben, dass da vielleicht der Vulkanismus länger angehalten hat als in anderen Bereichen des Mondes. Grundsätzlich ist heute der Mond jetzt aber vollkommen erstarrt. Vulkane gibt es da nicht mehr.
Welche Rolle spielt der Vulkanismus denn dann überhaupt für oder auf dem Mond?
Heute aktuell keine mehr, aber wenn man eben hinguckt, dann ist er wirklich dominierend, denn diese dunklen Flecken, die wir alle so schön am Mond sehen, dieses wunderbare Mondgesicht, das sind eben riesige Gebiete, die einst von Lava überflutet wurden. Und da staunt man jetzt auf der erdzugewandten Seite. Da gibt es eben ganz viele von diesen dunklen Bereichen. Auf der Rückseite des Mondes gibt es aber nur ein recht kleines überflutetes Becken. Das heißt, ein Mondgesicht gibt es auf der Rückseite nicht. Warum aber die beiden Mondhälften so unterschiedlich sind, das ist völlig unklar. Und nun hofft man, dass weitere Materialproben helfen, das zu verstehen.
Für die Forschung also auf jeden Fall spannend, aber wie zentral sind solche wissenschaftlichen Fragen für Chinas Mondprogramm insgesamt? Eine praktische Bedeutung für zukünftige Mondmissionen haben die ja eher nicht, richtig?
Nein. Diese Forschungsergebnisse sind einfach schön, die man jetzt da gemacht hat. Aber letztlich ist so etwas immer nur Beifang bei Mondmissionen. China hat eben in den letzten Jahren erstmals wieder Bodenproben vom Mond geholt, seit diesem amerikanisch-sowjetischen Wettlauf vor einem halben Jahrhundert. Aber im Kern geht es eben nicht um Wissenschaft, es geht um politisches Prestige. Man will einfach zeigen, dass man auf dem Mond aktiv sein kann. Das war damals bei den Apollo-Flügen der USA aber genauso. Wissenschaft war da nur ein Nebenprodukt. Beim Mond geht es ganz vor allem um Machtpolitik im All.
Plant China denn weitere Missionen zum Mond?
China will da weiter aktiv sein. Man will künftig nicht nur mit Raumsonden dorthin, sondern eben auch Menschen wirklich auf den Mond bringen. Nahe dem Mond-Südpol soll es dann sogar eine Forschungsstation geben, auf der sich irgendwann mal Menschen vielleicht sogar dauerhaft aufhalten könnten. Dies alles geschieht natürlich in offener Konkurrenz zum Programm der USA und Europas. Wir erleben also gerade wieder im Weltall so einen Wettlauf da zum Mond, dieses Mal zwischen den USA und China. Aber naja, man muss es mit Interesse verfolgen, aber es zeigt dann vor allem, hin und wieder fällt dabei eben auch ein bisschen interessante Mondwissenschaft ab. Also kann man gespannt sein, was diese nächsten Mondmissionen von China und den USA dann bringen.
Und die ersten Ergebnisse von der chinesischen Mondmission Chang'e 6 hat uns Dirk Lorenzen erklärt. Vielen Dank. Roboter übernehmen mittlerweile viele Tätigkeiten, die sich gut automatisieren lassen, bei denen also immer die gleichen Arbeitsschritte nötig sind. Bei Aufgaben, die mehr Flexibilität erfordern, stoßen sie aber an ihre Grenzen. Und um das zu ändern, haben Forscher an der Technischen Universität Wien einen Roboter auf genau so eine Aufgabe trainiert. Er sollte mit einem Schwamm ein Waschbecken reinigen. Wie das auch in der industriellen Fertigung Vorteile bringen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Christian Hartl-Nežić vom Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik gesprochen. Und meine erste Frage war, wofür das gut ist, wenn dieser Roboter ein Waschbecken putzen kann.
Für uns ist das ein Oberflächenprozess. Das heißt, wir haben hier eine sehr komplex geformte Oberfläche. Das ist eben das Waschbecken. Und wir wollen einen Oberflächenprozess ausführen. Das wäre dann das Reinigen dieser Oberfläche. Oberflächenprozesse können auch zum Beispiel das Schleifen von einer Oberfläche und das Polieren einer Oberfläche sein. Und das sind Prozesse, die in der Industrie natürlich wesentlich häufiger vorkommen und hier wesentlich relevanter sind. Und bei diesen komplexen Oberflächenprozessen geht es eben nicht nur darum, dass der Roboter den Prozess ausführt, sondern dass er entsprechend ihn auch richtig ausführt, so wie wir Menschen das auch machen würden.
Und was ist für den Roboter dabei die Herausforderung?
Die Herausforderung ist speziell die Interaktion mit der Oberfläche. Das bedeutet, dass der Roboter das Werkzeug richtig halten muss, relativ zur Oberfläche, dass er die richtigen Kräfte ausüben muss auf die Oberfläche, dass er das Werkzeug richtig entlang der Oberfläche bewegen muss, dass das Werkzeug richtig ausrichten und so weiter. Das sind alles Dinge, die haben wir als Mensch sozusagen einfach im Gefühl und wir wissen intuitiv, wie wir den Prozess oder eben das Reinigen des Waschbeckens richtig ausführen. Und das Ganze einem Roboter zu programmieren ist schon sehr, sehr schwierig, weil das ist quasi von Fall zu Fall unterschiedlich. Je nachdem, wie die Oberfläche geformt ist, muss der Roboter sich anders verhalten. Deswegen haben wir eben eine Methode entwickelt, mit der ein Mensch mit Hilfe eines sogenannten instrumentierten Werkzeuges einen solchen komplexen Prozess vorzeigen kann. Und dieses Vorzeigen erlaubt es dann dem Roboter, diese Daten zu verarbeiten und den gleichen Prozess zu imitieren, aber diesen nicht nur zu imitieren, sondern den Prozess wirklich zu verstehen und ihn auf neue Situationen, auf neue Objekte auch anwenden zu können.
Das heißt, Sie programmieren nicht den Roboter im Vorfeld, wie er das machen soll, sondern es ist so ein bisschen Lernen durch Abschauen oder Imitation?
Genau, in der Fachliteratur nennt sich das Learning from Demonstration, also das Lernen aus Demonstrationen. Und diese Demonstrationen werden eben durch einen Menschen vorgeführt. Und damit wir diese Demonstrationen auch bestmöglich aufzeichnen können, haben wir eben ein instrumentiertes Werkzeug entwickelt. Dieses Werkzeug ist ausgestattet mit einer Reihe von Sensoren und während der Demonstration können wir somit sehr, sehr reichhaltig alles vermessen, was bei der Demonstration vor sich geht und somit ist ganz genau bekannt, an welcher Stelle putzt der Mensch mit welcher Kraft, wie hält er das Werkzeug, wie schnell bewegt er das Werkzeug über die Oberfläche und der Roboter kann somit die Quintessenz aus diesem Reinigungsprozess lernen.
Und wie gut ist das Ergebnis? Also ist das Waschbecken hinterher zufriedenstellend sauber?
Ja, schon. Der Roboter drückt den Schwamm ausreichend auf die Oberfläche und zieht ihn sauber im Kontakt bleibend entlang der Oberfläche.
Das Ganze ist aber nicht nur eine nette Geschichte, sondern hat auch wirklich einen anwendungsbezogenen Hintergrund. Wie könnte sich das denn nutzen lassen?
Wir sehen aktuell in den Trends in der Automatisierungstechnik, dass die Anforderungen an die Automatisierungstechnik immer flexibler und vielfältiger werden. Das bedeutet, dass die produzierende Industrie tendenziell weggeht von immer gleichen Gütern und hin zu mehr Individualisierung, hin zu Einzelstückfertigung, aber trotzdem soll der Automatisierungsgrad sehr, sehr hoch sein, idealerweise volle Automatisierung. Und das bedeutet, dass klassische Industrie- und Robotiksysteme nicht mehr diese Probleme lösen können, denn sie müssten jedes Mal neu programmiert werden auf jedes Einzelstück und das ist entsprechend nicht realisierbar, das lässt sich nicht umsetzen.
Und dieses Problem könnte man vielleicht lösen, wenn Roboter mehr durch Nachahmung lernen und so flexibler werden. Das sagt Dr. Christian Hartl-Nezic vom Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der Technischen Universität Wien. Noch etwa 2 Wochen dauern die Hurrikansaison im Atlantik und die Taifunsaison im Pazifik. Vor allem in den Sommer- und Herbstmonaten ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung solcher tropischen Wirbelstürme dort am größten. Dass sie sich bilden, können Satelliten aus dem All früh feststellen, aber oft dauert es Stunden, bis auch Richtung und Geschwindigkeit eines solchen Sturms erkennbar sind. Mithilfe des Projekts Tropics sollen solche Prognosen in Zukunft eher möglich sein. Guido Meyer stellt es vor.
3, 2, 1. The final 2 Tropic satellites are on their way and coming to a storm near you.
Diese beiden Satelliten kämen schon bald auch zu einem Sturm in ihrer Nähe, scherzte die Sprecherin der US-Raumfahrtbehörde NASA beim Start der letzten beiden Tropics-Satelliten. Seit Mai vergangenen Jahres ist die Flotte komplett. 4 baugleiche Satelliten fliegen seitdem um die Erde, auf der Jagd nach Zyklonen, Taifunen und Hurricanes.
The data that we need to improve the forecast needs to be very high quality data.
Um Hurricane-Vorhersagen zu verbessern, müssten zunächst die Daten besser werden, sagt William Blackwell vom Lincoln Laboratory des Massachusetts Institute of Technology, MIT, im US-Bundesstaat Maryland. Er ist der Chefwissenschaftler der Weltraummission TROPICS. Diese Abkürzung steht für Time Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Small Sats, eine zeitlich hochaufgelöste Beobachtung von Niederschlag und Sturmintensität durch eine ganze Flotte kleiner Satelliten.
We can measure the temperature in the eye of the cyclone.
Damit können wir die Temperatur im Auge eines Zyklons messen, denn Veränderungen in seinem Zentrum verraten uns etwas über die Intensität des Wirbelsturms.
Tells us something about the intensity of the storm.
Geostationäre Wettersatelliten in 36.000 Kilometern Höhe können das nicht. Sie liefern nur Fotos. Die TROPICS-Satelliten aber fliegen nur etwas höher als die internationale Raumstation in mehr als 500 Kilometer Höhe. Sie sind näher dran am Sturm und sie überfliegen ihn daher öfter. Jeder der 4 braucht nur 90 Minuten, um die Erde einmal zu umrunden und dann neue, aktuelle Daten eines Hurrikans zu liefern.
Als zweites kann TROPICS die Luftfeuchtigkeit um den Sturm herum messen. Sie ist der Motor, der den Hurrikan antreibt. Wir wollen wissen, ob sich die Menge verändert.
All das können die kleinen Satelliten vom Typ TROPICS leisten. Sie sehen aus wie eine kleine Box mit einem Sonnensegel. Jeder der 4 wiegt nur etwas mehr als 5 Kilogramm.
Und als drittes interessiert uns der Regen. Aus welcher Art von Wolken fällt er? Sind sie asymmetrisch? Weist das auf sich intensivierenden Regen hin? Das würden wir gerne im Blick behalten.
Die nötigen Daten liefern Mikrowellenstrahlen, die durch die Wolken eines Wirbelsturms hindurchsehen können. TROPICS kann Hurrikans, Taifune und Zyklone zwischen dem 33. nördlichen und südlichen Breitengrad beobachten, also im Bereich der Tropen und Subtropen. Erste Aufnahmen der Satelliten hat die NASA im Sommer veröffentlicht. Carrie Cahoy, Luft- und Raumfahrtingenieurin am Space Systems Laboratory in Massachusetts, das ebenfalls zum MIT gehört.
Die Satelliten arbeiten tadellos. Sie fliegen auf Bahnen, auf denen sie eine Momentaufnahme eines Wirbelsturms erstellen. Und dann, ungefähr eine halbe Stunde später, fliegt der zweite über die gleiche Gegend und beobachtet die Veränderungen. Das ist ziemlich ideal.
So ideal, dass Firmen bereitstehen, dieses vom MIT entwickelte Verfahren zu lizenzieren und damit Gewinn zu machen. Das Unternehmen Tomorrow.io hat bereits 2 ähnliche Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt. Weitere 16 sollen folgen.
Firmen erkennen, wie wertvoll Wetter- und Klimadaten sind. Einige haben ihre eigene Soft- und Hardware entwickelt, die alle auf der Mikrowellentechnologie der TROPICS-Satelliten beruhen. Sie wollen die Daten künftig in größerem Rahmen kommerziell nutzen.
Dazu gehören Flughäfen und Airlines, die mit präziseren, aktuellen Daten ihre Flugpläne besser gestalten könnten. Oder auch Transportunternehmen wie FedEx und UPS, deren Logistik vom Wetter und möglichen Stürmen abhängt.
TROPICS überwacht tropische Wirbelstürme aus dem All. Ein Beitrag von Guido Meyer. Gestern Abend hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA bekannt gegeben, dass sie das Alzheimer-Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab doch zur Zulassung empfiehlt. Im Juli sah das noch anders aus, da hatte sich die EMA gegen eine mögliche Zulassung entschieden. Nach dem Einspruch des Herstellers hat sie jetzt nochmal andere Daten ausgewertet. Lukas Kohlenbach beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Alzheimer und ist jetzt bei mir im Studio. Lukas, warum hat die EMA ihre Einschätzung geändert?
Weil sie jetzt nur noch die Daten einer Patientenuntergruppe berücksichtigt hat. Dadurch hatte sie die Probanden herausgenommen, die ein genetisch bedingt höheres Risiko für schwere Nebenwirkungen unter Lecanemab haben. Nachdem sich die Expertinnen und Experten der EMA diese Daten angesehen haben, sagen sie nun, für Menschen ohne dieses genetische Risiko ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis ausreichend gut, um die Substanz nun zur Zulassung zu empfehlen.
Und Menschen mit diesem Risikogen werden das Medikament in Europa also nicht erhalten.
Nein, das werden sie nicht. Außerdem verpflichtet die EMA die Herstellerfirma, eine EU-weite Studie aufzusetzen. Darin werden die Patienten, die Lecanemab dann bekommen, in den nächsten Jahren engmaschig kontrolliert. So können mögliche Risiken, die jetzt noch nicht absehbar sind, schnell erkannt werden, so die Hoffnung. Nur ein kleiner Teil aller Menschen mit Alzheimer kann überhaupt mit Lecanemab behandelt werden. Denn neben dem Risikogen gibt es noch weitere Faktoren, die Ärzte vor der Behandlung berücksichtigen müssen. In der Zulassungsstudie wurden auch nur Menschen in einem frühen Stadium der Erkrankung untersucht.
Und wie ist nun der weitere Weg, bis das Medikament in Deutschland erhältlich ist?
Die EMA hat Lecanemab jetzt erstmal zur Zulassung empfohlen. Darüber entscheiden, das wird dann voraussichtlich im Januar die EU-Kommission. In der Regel folgt sie aber den Empfehlungen der EMA. Wann das Medikament, das dann den Namen Leqembi haben wird, in Deutschland verfügbar sein wird, das ist noch nicht ganz klar. Nach Einschätzung von Experten vermutlich so im März nächsten Jahres.
Und damit kommen wir zu den weiteren Meldungen aus der Wissenschaft.
4 politische Maßnahmen könnten die Zunahme von Plastikabfällen deutlich bremsen. Ende November beginnt die voraussichtlich letzte Verhandlungsrunde für ein internationales Plastikabkommen in Südkorea. Dabei werden 8 verschiedene politische Instrumente diskutiert. Ein internationales Forschungsteam hat mithilfe von künstlicher Intelligenz die möglichen Auswirkungen der diskutierten Maßnahmen für die Zukunft modelliert. In Science schreiben die Forschenden, dass sich mit nur 4 der 8 Maßnahmen nicht verwerteter Plastikmüll deutlich senken ließe. Um insgesamt bis zu 91%. Besonders wirksam sei eine verpflichtende Quote von 40% recycelten Plastik in neuem Plastik. Auch hohe Verpackungssteuern, Milliardeninvestitionen in die Abfallinfrastruktur und eine Deckelung der Neuproduktion auf die Menge von 2020 seien zu priorisieren.
Meisen lernen nach einem Umzug von ihren neuen Nachbarn.
Für eine gemeinsame Arbeit haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und Mitarbeiter der Universität in Konstanz wildlebende Kohlmeisen gefangen, in Gruppen aufgeteilt und voneinander getrennt. In ihren Volieren hatten die Vögel dann unterschiedliche Möglichkeiten, um an Futter zu gelangen. In einer Gruppe mussten sie dafür eine kleine Türe nach links schieben, in der anderen eine nach rechts. Den Forschenden gelang es, den Vögeln diesen Trick anzutrainieren. Dann tauschten die Wissenschaftler einzelne Vögel zwischen den Gruppen. Die Neuankömmlinge lernten schnell von ihren Nachbarn. Sie öffneten die Türe dann entgegengesetzt zur Richtung in der Gruppe, aus der sie gekommen waren. Die Studie ist in PLOS Biology erschienen.
Weltweit sind die Masernfälle im vergangenen Jahr stark angestiegen.
Das zeigt eine gemeinsame Arbeit der Weltgesundheitsorganisation WHO und der US-Gesundheitsbehörde CDC. Danach haben 2023 weltweit rund 20% mehr Menschen die Masern bekommen als im Jahr zuvor. Als Hauptgrund sehen die beiden Institutionen eine unzureichende Immunisierung der Bevölkerung.
Sternzeit, 15. November. Europas vergessene Ankunft auf dem Mond. Heute vor 20 Jahren schloss Europa zur Gruppe der Mondnationen auf. Damals erreichte die Raumsonde SMART 1 die Umlaufbahn um den Erdtrabanten. SMART ist die englische Abkürzung für kleine Missionen für fortgeschrittene Technologiestudien. Es ging bei der weitgehend vergessenen Mission in der Tat mehr um den neuartigen Antrieb als um den Mond. SMART 1 nutzte nicht Treibstoff wie Wasserstoff oder Hydrazin, sondern das Edelgas Xenon. Das Triebwerk stieß geladene Xenon-Teilchen mit hoher Geschwindigkeit aus. So ein Ionenantrieb kann fast dauerhaft brennen, allerdings ist der Schub gering. Nachdem SMART 1 mit einer Ariane 5-Rakete ins All gestartet war, brauchte die Sonde mehr als ein Jahr bis zum Mond. SMART 1 zog dabei ständig um die Erde und spiralte sich langsam nach oben, bis sie der Mond mit seiner Anziehungskraft schließlich einfing. Für die ganze Reise waren nur 70 Kilogramm Xenon nötig. Der Technologietest verlief erfolgreich. Inzwischen kommt diese Art Antrieb auch bei vielen Missionen und Satelliten in der Erdumlaufbahn zum Einsatz. Aus der Mondumlaufbahn heraus fotografierte SMART 1 verschiedene Mondformationen und erfasste die mineralogische Zusammensetzung des Mondgesteins. Schließlich schlug die Sonde planmäßig auf dem Mond auf, beobachtet von Teleskopen auf der Erde. Für Europa war dies ein Riesensprung. Zuvor hatten nur die Sowjetunion, die USA und Japan erfolgreich Raumsonden zum Mond entsandt. China und Indien waren damals noch keine Mondnation.
Das war Forschung aktuell für heute. Wie immer können Sie die Sendung auch nachhören in unserer Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Magdalena Schmude und ich bedanke mich fürs Zuhören.